Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihrem Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat, ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag. Diese Menschen haben alle eins gemeinsam, sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dieser Podcast heißt ja einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und ich lade mir ja immer Menschen ein, die mutige Entscheidungen getroffen haben. Meistens sind das Entscheidungen gewesen, die jetzt nicht lebensbedrohlich oder lebensgefährlich waren. Ich habe aber heute einen Mann, der hat vor vielen, vielen Jahren mit Anfang 20 eine Entscheidung getroffen, die tatsächlich sehr viel Mut erfordert hat, denn sie war potenziell lebensbedrohlich. Er ist nämlich mit Anfang 20 aus seinem Heimatland Ungarn geflüchtet, durch einen 8 Kilometer langen Eisenbahntunnel zu Fuß mit Freunden ist er von Ungarn nach Österreich geflüchtet, kam dann über Umwege nach Deutschland, wohnt jetzt schon seit vielen Jahren am Starnberger See und ist ein sehr, sehr erfolgreicher Künstler, Musiker, Produzent. Leslie Mandoki ist heute hier. Hallo Leslie, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Leslie, du erstmal alles Gute nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Du bist 70 geworden.
Ach, das ist, ich fühle mich wie 30.
Du siehst auch aus wie 30. Aber du hast ja jetzt schon einen großen Teil deines Lebens erlebt und
will ich nicht hoffen.
Ja, du hast bestimmt noch viele Jahre vor dir, aber das ist ja generell. Ich meine, ich bin jetzt letztes Jahr 41 geworden schon. Und es gibt ja schon so Momente, wo man auch mal so zurückschaut auf sein Leben und auch mal einige Entscheidungen vielleicht nochmal überdenkt oder ja so ein bisschen Bilanz zieht. Und wie gesagt, du hast mit Anfang 20 eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen. Du wolltest Ungarn entfliehen, du wolltest dem Eisernen Vorhang entfliehen und du wolltest vor allem auch, du warst ja damals schon kunstschaffender Musiker, du wolltest auch der Zensur entfliehen, du wolltest jetzt endlich Freiheit. Wie mutig hast du damals diese Entscheidung eingeschätzt zu fliehen? Hast du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht, was auch schlimmstenfalls passieren kann?
Das war uns vollkommen klar, dass es lebensgefährlich ist. Aber ich hätte das eigentlich mutiger gefunden, dort zu bleiben in der Diktatur und versuchen, also der Eiserne Vorhang von innen heraus herunterzureißen. Und viele meiner damaligen Weggefährten haben auch völlig zu Recht mir Vorwürfe gemacht. Also du bist dann in der sichere Westen geflüchtet, zwar unter lebensbedrohlichen Umständen, hast du diese Flucht auf dich genommen, aber im Grunde genommen, da warst du in der sichere Westen. Und wo wir dann mit Verhaftungen und mit vielen Repressalien, was Diktaturtyp immanent ist, kämpfen müssen. Und heute leben wir natürlich in einem paradiesischen Europa. Oder lebten wir, müsste man sagen. Und ich bin dieser Diktatur entflohen und aus mehreren Gründen. Aber der schrecklichste persönliche Beklommenheit, was ich täglich erleben dürfte, dass wir eine staatsmediale Situation hatten mit alles und auch was ich als Musiker erschaffen dürfte, zensiert wurde. Mhm. Und ich halte Zensur für eine unglaubliche Einschränkung der künstlerischen Freiheit. Und dadurch war ich einige Male verhaftet worden, weil ich Unzensiertes dann auf der Bühne vorgetragen habe, also gesungen habe und gespielt habe. Und gab da irgendwann mal, ungefähr ein Jahr von unserer Flucht, einen Film, wo ich dann das gespürt habe, das hieß Ausbruch, das war ein ungarischer Film, der ein bisschen so diese Beklommenheit also unter der Diktatur beschrieben hat und dort dann die Hauptdarsteller sagte, naja, zu einer Polizistin, also wie groß sind Sie denn? Und hat sie dann irgendwann gesagt, 170. Und dann gesagt, stellen Sie mal vor, Leben lang in einem 160 Zentimeter großen Raum leben zu müssen. Und da habe ich gesagt, ja, genau, das ist es. Also in der Diktatur zu leben, als Künstler, den man nennt, der Freidenker, der eigentlich davon träumt, ein Teil von der Szene in Los Angeles, in London oder in New York oder in München sein zu dürfen. Und dann erlebt, dass er also niemals einen Pass bekommt und niemals sich frei äußern kann. Das war dann für mich gar nicht so dermaßen mutig. Das anschließend in der Retrospektive war es eine mutige Entscheidung, also diese lebensgefährliche Flucht auf uns zu nehmen. Aber als wir mittendrin waren, dann haben wir einfach nur agiert. Ja. Einfach nur mal gemacht und versucht, aus der Lebensgefahr zu entkommen.
Was ist für dich Mut?
Mut ist, glaube ich, nicht immer mit dem Mainstream zu schwimmen. Mhm. Und ich hatte das immer wieder in meinem Leben. Und meine Kinder haben zu meinem 100. Geburtstag und zu unser dreifacher Jubiläum, weil 40 Jahre Stromstudio und 30 Jahre Mandogis Homies, unsere Band, auch eine Rede gehalten bei dieser Feier. Und meine Tochter formulierte das so, und das ist, glaube ich, die zutreffendste Beschreibung überhaupt, dass aus dieser Tunnel wurde eine Brücke. Mhm. Und ich glaube, dass es eine sehr bedauerliche gesellschaftliche Entwicklung heute ist, dass es Mut notwendig ist, dafür Brücken bauen zu dürfen. Mhm. Heute kommen viele sich unglaublich toll dabei vor, wenn sie sagen, ich rede mit dem nicht. Also ich möchte den anderen nicht verstanden haben, weil ich andere Meinung bin. Und ich bin in Deutschland damals gelandet, wo, ich spreche ja kein Wort Deutsch, weil das war mitunter bei den Kommunisten, bei der Diktatur, eine Maßnahme, dass eine zweite eiserne Vorhang gibt, nämlich die sprachliche Barriere. Auch wenn ich akademisch gebildet bin, also als Musiker, trotz der Akademie, dort haben wir auch nur Russisch gelernt, das einzige Fremdsprache, der Sprache der Besatzungsmacht. Und es war damals so, dass von Nordkorea bis Kuba, also die sogenannte zweite Welt, sprach miteinander Russisch. Das bedauerlicherweise funktioniert das auch. Und als wir hier ankamen, wir sprachen weder Englisch noch Deutsch. Und ich habe so Deutsch gelernt, dass der Süddeutsche Zeitung auf der linken Seite, der Frankfurter Allgemeine Zeitung auf der rechten Seite und damit ist ein dicke Wörterbuch. Und ich habe dann täglich mir so 2 Stunden so Deutschunterricht verordnet.
Und, du hast aus der Zeitung quasi Deutsch gelernt?
So ist es, ja. Und ich habe das unglaublich genossen, dass diese beiden wichtigen Tageszeitungen komplett konträre Meinung waren über alles. Und als ich erst so anfing, also auch politische Debatten verstehen zu können, also sprachlich, also Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, also wunderbar. Und das für einen Künstler, der bedingt durch seinen Beruf eigentlich ein Freidenker sein muss, weil das ist eine Verpflichtung gegenüber unser Publikum. Also wir haben eine ganz große Pflicht. Warum? Weil unsere Stimme als Künstler ist es nur so laut und nur so stark, wie unser Publikum es uns gestattet. Mhm. Weil Erfolg ist nichts anderes als Verantwortung. Und wenn wir aber diese Verantwortung wahrnehmen wollen, demütig, dem Publikum dienend, dann müssen wir alle diese Schattierungen wahrnehmen. Und dann müssen wir stabil in unsere eigene Wertekanon sitzen und durchaus das annehmen, dass das Konträre, das Gegenteilige, ist nicht eine feindliche, sondern einfach eine gegenteilige Meinung ist, die wir dann durchaus argumentativ begegnen können und dann dadurch verfeinern wir unseren eigenen Standpunkt, lernen wir auch dazu, überzeugen wir oder werden wir auch möglicherweise überzeugt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht verlieren. Ja. Und in dieser schrecklichen Entwicklungen, was wir in den letzten paar Jahren gesehen haben, wir spüren, dass in der Gesellschaft so eine Spaltung sich aufgemacht hat. Und was ist heute Mut? Das war deine Frage. Heute empfinde ich durchaus als ein Mutig, wenn man gegen die Spaltung versucht anzutreten und diese Tunnel, durch ich mit 22 gekommen bin, ist wirklich zu einer Brücke, um zu funktionieren. Und auch wenn die Brückenpfeiler ab und zu mal so dermaßen angeschossen sind und zerstört sind und das kaum noch zu finden sind, aber diese aufzubauen und dann durchaus in stetige Standpunkte hineingehen und versuchen zu überzeugen, das ist wichtig und dieser Mut müssen wir aufbringen. Also nicht das Ausschließen und zum Beispiel, wir können das mal ruhig mal ansprechen, wenn wir das sehen, also was in Berlin da an Dysfunktionalität passiert. Also das hat da nicht parteipolitische Gründe, sondern einfach wollen wir wirklich der nächsten Generation diese Dysfunktionalität anbieten. Mhm. Also gehe ich einen ganz kurzen Weg, also in dieser Retrospektive 1975 ist es August, wir kommen 3 Burschis heran, 3 Künstler in München, Flucht, wir sind auch ein bisschen verletzt durch das ganze Geschehen und wir sind am Stachus hier in München, also wenn jemand nicht Münchner wäre, dann würde ich sagen Straßenbahnknotenpunkt, also das ist einfach für Verständnis für Nicht-Münchner. Und da haben wir festgestellt, wow, Also wir sind im Paradies angekommen, weil diese Straßenbahn hatte einen Fahrplan. Mhm. Und wir standen dann da mit, und haben geschaut, also 20 Minuten, und dieser Fahrplan wurde eingehalten. Und dann haben wir festgestellt, der dritte Aspekt war, dass dieser Fahrplan war in einer wetterfesten Kasten. Also diese Industriegesellschaft war schon damals so weit, mhm. dass sie in der Lage war, in Osteuropa absolut ausgeschlossen, eine wetterfeste Kasten zu bauen, wo die Dichtung nicht porös und der Schrauber nicht fehlte. Mhm. Und viertens, das war nicht durch Vandalismus zerstört, mhm. bespuckt, wie immer. Und dann sind wir dann zum Hauptbahnhof in München gegangen und haben unsere Mütter angerufen und haben ja. gesagt, wir sind in München. Das, die wussten es nicht, weil ja. wir wollten sie schützen, dass sie von Geheimpolizei nicht sofort vernommen werden. Und dann, das war strafbar gewesen, wenn sie ihre eigenen Söhne nicht angezeigt hätten. Und also ganz pervertierte Situation. Dann haben wir zu Hause angerufen und haben gesagt, wir sind im Paradies gelandet, ja. weil hier kann Kunst gedeihen, ja. weil hier ist alles so funktionstüchtig. Ja. Ja. Und das sind so die Dinge, wo man heute vielleicht ein oder andere Mal Mut fassen muss und sagen, hey, das, was wir hier machen, und das sage ich jetzt vielleicht, das ist mit meinem runden Geburtstag in einen Kontext zu stellen, machen wir alles generationsgerecht, was wir machen? Und das sage ich, nein. Mhm. Und wir dürfen da nicht versagen. Und jeder Einzelne steht als Künstler oder Gestalter, müssen wir jetzt in der Prüfung unterziehen, machen wir das richtig für unsere Kinder. Mhm.
Ja, du bist ja selber auch Papa. Ich würde gerne noch auf eins eingehen. Stimmt es wirklich, dass du damals auch beim Asylantrag gefragt worden bist, was deine Pläne sind, und deine Antwort war damals, du willst mit den großen Stars wie Ian Anderson oder Jack Bruce zusammenspielen.
Das ist ganz genau so gewesen. Also das damals natürlich war vor der Computerzeitalter 1975, also das alles mit der Kugelschreiber, der Beamte saß mir gegenüber und gab es 8 Seiten, wo man den Asylantrag stellt, also das in der letzte Seite, hatte so eine 2/3 Seite frei. Und da muss man so reinschreiben, also der Beamte schrieb da rein, was man so hier werden möchte. Also was hat man hier eigentlich in Freiheit vor? Und er sagte so, ja, ich verstehe, dass ihr, also er sprach nicht sonderlich gut Englisch und ich ein bisschen auch schon. Und da habe ich gesagt, ja, also ich bin eigentlich gekommen, meine Träume zu leben und nicht mein Leben zu träumen, und habe vor, eigentlich der britische Prog-Rock, repräsentiert durch Jack Bruce von Cream und Ian Anderson von Chattertal, und amerikanische Fusion Jazz, repräsentiert jetzt von Aldi Meola, in dem Fall zusammenzuführen. Und das ist mein künstlerischer Vorhaben, und das hat er in meinen Asylantrag eingeschrieben. Und genauso war es vor 30 Jahren, also das mit Ian Anderson und Jack Bruce und Aldi Meola hier in Bayern dann der Mandurki Songwriters gegründet haben.
Was war das für ein Gefühl? Ich meine, das war ja das, wovon du immer geträumt hast, auch noch in Ungarn, in deiner Heimat, wo das ja unvorstellbar war, dass das jemals passieren wird. Also du musstest flüchten, damit dieser Traum in Erfüllung geht. Was war das für ein Moment, als dieser Traum wirklich wahr geworden ist?
Das ist natürlich eine gewisse Magie, was dort einer ereilt, weil man eine Vision auch umsetzt. Und ich bin jetzt gerade aus Los Angeles zurück. Wir arbeiten immer noch genau in dieser Besetzung. Viele sind dazugekommen. Jack Bruce leider im Himmel mit Jimi Hendrix. Und hat mich dann gerade, also als wir nach der Beerdigung in Leichenschmaus saßen, wir mit Eric Clapton, hat mich Quincy Jones angerufen und hat gesagt, du hast jetzt ein Problem, du hast keinen Bassisten, aber komm nächste Woche nach New York, da stelle ich dir Richard Bona vor. Und seitdem ist Richard Bona unser Bassist. Also das Leben geht dann so weiter, überspielt diese tragischen Momente, und ich kann mich sehr, sehr gut daran entsinnen, wie es vor damals, also 75, wie der Gesichtsausdruck dieser Beamte war, der Zufall wollte, er kannte diese weltberühmte Bands, und da sagte, bist du völlig crazy, also die spielen doch in Stadien. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, das weiß ich doch, das wollen wir auch. Ja. Und das ist die Vision. Ja. Und meine Karriere war wirklich nicht stromlinienförmig, also das hat viele Umwege gehabt und viele Abwege, und es gab aber viele Leute, die mir geholfen haben, mich unterstützt haben. Und jetzt möchte ich ganz gerne kurz, bevor wir jetzt nochmal einsteigen in den künstlerischen Aspekt mit Klaus Solninger, Udo Lindenberg und Monty Lüfner, also die mir wirklich also karrierenbestimmende Momente beschert haben. Lass uns jetzt ein bisschen Mut aufbringen und die Frage uns gegenseitig stellen hier bei diesem Gespräch. Wie war damals das Asylverfahren 1975? Was war damals richtig oder möglicherweise richtiger? Und was geht heute schief? Hm. Also diese Frage darf man ja nicht so wirklich stellen, weil dazu muss man fast schon Mut aufbringen. Man sagt, jetzt geht dann eine ganze Menge schief. Was ist damals besser gewesen? Also das war so unfassbar klar bei dieser Asylantragstellung, dass ich in einem Land mit einem gewissen klaren Wertekanon angekommen bin. Und das ist, dass der Integration ist ein Bringschuld der Migranten. Also das war eine ganz klare Selbstverständnis. Das war der Basis unser Austausch. Also das ist die Bringschuld. Der zweite Aspekt war, dass von der Antragstellung bis zu meinem ersten Tag, wo ich also sozialversicherungspflichtige Arbeit, nämlich als Schlagzeuger in Schwäbischer Landestheater gespielt habe, das heißt bereits eine wirtschaftlich wertvoller Teil dieser Gesellschaft geworden bin, sind nicht einmal 4 Wochen vergangen. Das heißt, es gab keine Willkommenskultur, es gab keinen Integrationskurs, sondern es gab die Möglichkeit, dein Leben zu gestalten. Also eine rechtliche Sicherheit. Also ich hatte bereits nach 5 Tagen einen Fremdenpass und nach 8 Wochen einen Asylpass und ich habe nach 4 Wochen gearbeitet. Das heißt, ich dürfte mir dieses wunderbare Land für mich erarbeiten, entdecken und lieben lernen. Und ich habe mich dann, ich wollte eigentlich nach Amerika weiter, aber ich habe mich an dieses Land, an der Mentalität, an den Menschen, an Kultur verliebt und habe gesagt, okay, ich bleibe jetzt erstmal hier, möchte Goethes und Schillers Sprache lernen. Und mein Abiturarbeit in einem Konservatorium in Literatur war gerade Schiller und Goethes Korrespondenz. Und das war, ich möchte mal in Original lesen können. Mhm. Und so lange bleibe ich und dann gehe ich nach Amerika. So, das war so eine fabrische Vorstellung. Und dann natürlich ist es unfassbar großartig gewesen, dass nach den ersten paar Monaten, die durchaus Beschwernisse hatte, wenn man nur dann das erste Mal vor einer Theke bei Edeka steht und also vorher man vom Wörterbuch das zusammenfieselt, wie man da so spricht und dann man alles falsch macht natürlich, weil man 10 Decker und also wenn man das nirgendwo steht, dass es mal in Deutschland Gramm sagt und kein Decker das ist in auf Ungarisch war diese Wurst, was in Baden-Württemberg Leone heißt, das mal zufälligerweise hieß hat Pariser. Auf Ungarisch. Also man will man 10 Decker Pariser aufgestellt. Na, lachen natürlich die ganze Hausfrau. Und so gab es viele witzige Situationen. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur einfach, aber ich habe wahnsinnig viele liebe Menschen und ich möchte jetzt gerne ein Ehepaar auch in Erinnerung rufen, die wir bis zu ihrem Tod und jetzt auch nach ihrem Tod noch Mutti und Vati nennen. Ein Ehepaar, die uns aufgenommen haben, schlicht einfach, weil die einen gehört haben, so 2 Musiker sind. Und dann der hat einfach uns geholfen in den ersten paar Wochen, also die Behördengänge und alles. Mhm. Und das, diese Menschlichkeit und wir haben so ein tolles Land und wir müssen jetzt etwas mehr Freiraum für uns als Deutsche gewähren, unser eigenes Land lieb zu haben.
Interessant, ganz kurz, du sagst für uns als Deutsche, fühlst du dich, welcher Nationalität fühlst du dich zugehörig? Also ist Deutschland?
Bayer, ich bin ein Bayer.
Du bist ein Bayer.
Also das Dr. Herbert Diess, bis vor 1. September war der Volkswagen-Chef und wir arbeiten für Volkswagen-Konzert für Audi und Porsche seit Ewigkeit musikalisch und war ein größeres Konzert in Győr, das ist der größte Audi-Werk, also das ist in Ungarn zwischen Wien und Budapest. Und da war natürlich der Vorstandsvorsitzende auch da und vom Konzern und dann sahen wir ihn, ungarische Musiker, mich umarmen und so. Und dann sagte er, bist du eigentlich Deutsche oder Ungar? Hat die gleiche Frage, wie du jetzt gestellt. Und habe gesagt, lieber Herbert, ich bin eigentlich ein Bayer. Und so ist es auch. Also ich bin eindeutig, ich bin auch nur deutscher Staatsbürger. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich lehne auch grundsätzlich politisch die Idee der 2 Staatsbürgerschaften ab. Mhm. Man sollte zu einer Nation gehören und dort auch seine Pflichten und auch wahrnehmen, eindeutig verwurzeln. Das gehört auf ein anderes Blatt, dass ich selbstverständlich, also meine kulturelle Wurzel in Ungarn habe, das ist meine Muttersprache, ich kenne die Kultur. Und dann verpflichtet mich auch durchaus dazu, dass wenn ich mal kurz in Ungarn bin, selten genug, dann versuche ich dafür zu werben uns Deutsche dort zu verstehen. Mhm. Und hier, wenn über Ungarn Fragen gestellt werden, da versuche ich also auch Verständnis dafür aufzubringen, welche geohistorische Situationen gewisse Themen halt anders. Ja. Also zum Beispiel nur die 180-jährige osmanische Besatzungszeit. Mhm. Also nur der Russophobie der Ungarn ist halt bedingt durch der bis 1989 der russische Besatzungszeit, auch der 56er, der blutigste Niederschlagung der Volksaufstandes, also durch die Russen. Also das sind so geohistorische Sachen, mhm. die man auch gerne erklärt. Und wenn man halt auch mit der Russophobie aufwächst, wie ich, also das, weil man also in der Russenhass war, ja, Selbstverständlichkeit, das lag in der Luft, schreckliche Besatzungsmacht. Und die haben sich wirklich also unfassbar unmenschlich benommen als Besatzungsmacht. Und aber gleichwohl, man lernt diese Sprache zwangsweise in der Schule. Und mehr oder mit der Zwangsweise begegnet man natürlich die große russische Literatur. Mhm. Und Dostojewski und Stravinsky Musik und Eisenstein in Filmen. Und man hat dann irgendwann mal einen Status der Verständnis für diese Kultur entwickelt. Und auch der Brutalität, dieser Tod, der Sehnsucht dieser Kultur. Und dann, deshalb ist die Befürchtung, dass sowas, was mir jetzt in Europa passiert, ist dann mehr ausgeprägt. Ja. Also, weil ich habe auch vor 14 Monaten zu meiner Kinder in Weihnachten gesagt, das ist mein letzter friedlicher Weihnachten, weil das ist, weil diese Befürchtung, dass sowas Ungeheuerliches passiert, was wir gedacht haben, dass in Europa sowas nicht mehr möglich ist, also dann doch möglich ist. Also durch diese Situation, die wir halt von hier aus, also in so einer sicheren Mitte der Europa, wo wir jetzt in München sind, natürlich nicht so schnell nachvollziehen können. Aber ich bin in dieser brutalen Situation. Dadurch, dass ich jetzt gerade 70 geworden bin, ich habe natürlich mit 3 und 3/4 Jahren erlebt, wie das aussieht. Also eine Stadt, wo 8000 Tote am Abend liegen auf der Straße, von den Russen abgeschlachtet. Also die sind 3 Studenten bei uns in der Wohnung gestorben. Ich habe sie nicht gesehen, aber gehört schon. Also das ist brutal und das ist also eine beschämende Tatsache, dass meine Generation es nicht vermocht hat, das zu verhindern. Das ist so, sich in Jugoslawien dann und jetzt in der Ukraine, wenn sich dieser Gemetzel wiederholt, das ist ganz schrecklich.
Absolut. Ich würde gerne nochmal mit dir über deine Karriere sprechen. Ein Punkt, glaube ich, den du manchmal schon gerne ausgeklammert hättest, weil du schon öfter in Interviews gesagt hast, du wirst manchmal nur so darauf reduziert, ist Genghis Khan. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach ein wichtiger Meilenstein gewesen damals. Man kannte dich oder du bist da über Nacht quasi ja berühmt geworden oder bekannt geworden, vor allem mit Genghis Khan. Jetzt, wenn du zurückblickst, bist du dankbar, das erlebt zu haben? Oder sagst du, wow, das hat mir eigentlich mehr Steine in den Weg gelegt, weil ich eben sehr reduziert worden bin auf dieses Schlager und eigentlich dein Herz war jetzt nicht der Schlagermusik verschrieben, sondern du hast dich ja wirklich als, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Schlagermusiker keine ernstzunehmenden Musiker sind, aber dir ging es ja schon eigentlich um andere Musik, ja, um eine andere Art von Musik. Wie würdest du das heute einschätzen? War es etwas, was dich nach vorne gebracht hat oder was dich eher gehindert hat?
Beides ist zutreffend. Also eine farbige Mischung ist das alles, weil natürlich hat es mir anschließend dann noch ziemlich heftige Steine ins Weg gelegt, diese darauf reduziert zu werden und auch die Fehlannahme, dass man dadurch vermögend geworden wäre und dass immer diese Implizierung, also wo man sich begegnen dürfte oder müsste. Und deshalb war es schön und gut, dass ich dann nach Amerika abgehauen bin und dort quasi eine neue Karriere angefangen habe. Bin ich auch Monty Lüffner, also der Adiola-Gründer, der größte deutsche Musikmanager ever. Sehr dankbar, dass er mich dann nach Amerika brachte und dann dort auch die erste Runde der Türen geöffnet hat in Studios und dann habe ich dort angefangen, auch schon damals mit Weltstars arbeiten zu dürfen und dann später natürlich für Collins und Lionel Richie und Chaka Khan und vieles mehr und auch die Toto-Jungs, also da ging es also in diese Dreiecke zwischen New York, Los Angeles und London, aber jetzt zurück auf deine ursprüngliche Frage. Ja, das war schwieriger, so darauf reduziert zu sein und eben halt mit diesem Aspekt immer wieder eine unangenehme Begegnung zu haben. Aber sehr wohl, ich habe viel lernen dürfen. weil dort, was der Verlagswesen ist, was der Leben so macht, wie der Promotion, also auch im Studio, also ein handwerkliches, also raus aus der Situation, dass ich nur ein Studiomusiker bin, also nur in Anführungszeichen, sondern auf der anderen Seite das Geschehen kam, also zu der Mischpultseite sozusagen. Und das war damals eine soziale Trennwende und das ist wichtig gewesen, also das von dieser Seite aus betrachten zu dürfen, wie halt Medien funktionieren, das alles. Insofern habe ich viel gelernt, aber das war keine Karrierensprungbrett, wenn du so willst, sondern das Positive daran war das Lernmöglichkeit. Gibt es einen anderen Aspekt, wo ich sage, hey, ich hätte es auch vielleicht in Retrospektive, jetzt kann ich ganz entspannt sagen, ich hätte das vielleicht mehr genießen sollen. Ich habe damals, also fand ich das so einiges in mir, was mit mir so geschah, einfach so für mich selber so peinlich, weil ich nicht tanzen wollte und auch nicht konnte. Und das habe ich da versucht, so gut wie möglich zu machen, mich da einzubringen. Aber im Grunde genommen bin ich jeden Abend in irgendeinen Rockclub, bin ich eingestiegen und habe gespielt und gesungen, weil ich das für mich also auch selber nicht dann gehen lassen wollte. Das ist eigentlich anders, wo bin musikalisch und deshalb, es war natürlich so, schon komme ich in einen Rockclub und sage dann, na, jetzt bist du nicht mehr einer von uns, sondern bist du ein Schlager von sich. Es war nicht immer einfach. Aber jetzt in Retrospektive, es gibt immer diese witzige kleine Geschichte, dass meine erstgeborene Tochter war 5 Jahre alt, das muss ich ja schon ein bisschen lesen können, weil ich habe viel mit ihr da mich beschäftigt und da hat sie dann in unserer Bibliothek also dann ein Buch rausgezogen, Genghis Khan, und hat sie gesagt, Vater, du bist doch ein Faschingsmuffel. Was ist das da hier? Was hast du da hier? Und dann habe ich gemerkt, dass ich meine Kinder das nie erzählt habe.
Ach, wirklich?
Also das
war dir peinlich oder unangenehm?
Weiß ich nicht mal. Sondern das ist, war irgendwie nicht so der
ein hast dich nicht damit wichtige definiert.
Teil. Also das so, da, ich meine jetzt, also es ist jetzt 40 Jahre vorbei. Ich habe 4 Jahrzehnte diese Lieder nicht mehr gesungen. Also das ist, es will ich. Aber jetzt habe ich zu diesem dreifachen Jubiläum, also 30 Jahre Mandoki Soulmates und 40 Jahre Studio und ich bin unter Geburtstag, fühle ich mich wie 30. Und dann habe ich ein kleines Buch für meine Gäste, größere Party gefeiert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da kann man auch auf diese Zeit einfach mal schmunzelnd zurückblicken. Und dann habe ich ja halt 2 Seiten von 300 Seiten, 2 Seiten noch am Ende, um jetzt was alles jetzt, was davor zu sehen war, von Jennifer Rush angefangen, war so alle Joshua Geddes und alle vor allem die amerikanische Produktion und Shows und in Paris in Olympia und Hammersmith in London und der Grammys in Los Angeles und so. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt für derjenigen, der das wissen wollte, was hat er vor 40 Jahren gemacht. Und dann ein paar in Olympiahalle mit Genghis Khan und so. Und dann habe ich dann in diese Seite geschrieben, es gab noch einen anderen Aspekt, worüber ich eigentlich bisher nie nachgedacht habe, bis ich dieses Buch zusammengestellt habe. Ich war in Osburg eingesperrt hinter des Eisernen Vorhang, nie einen Pass besessen. Also ich hatte noch nie einen ungarischen Pass. Und wurde uns auch in der Schule schon erklärt, du siehst niemals in deinem Leben London, Paris oder New York oder Los Angeles. Und mit Genghis Khan plötzlich waren wir überall. Also waren wir auf Mauritius, dann waren wir mit der Trump-Schiff-Serie auf dem Karibik. Ich durfte natürlich nie in Kuba aussteigen, was aber sofort verhaftet. Aber sonst, und wir haben wirklich schöne Reisen gehabt. Und das war eine junge Menschen, der eigentlich so erzogen wurde, du wirst nie irgendwo hinkommen dürfen, weil du bist Opfer der Kommunismus und dann, du bist in einer studentischen Opposition und das ist ein Rock musikalisches Sprachrohr. Das war schon ein Geschenk des Lebens. Also diese 2 Jahre, wo wir dann in meine ganze Welt umgekommen sind. Das muss ich jetzt sagen, nachhinein hätte ich das noch entspannter genießen sollen. Aber es waren schon schöne Zeiten auch dabei. Aber das war eigentlich meine. Und es ist völlig okay, dass die anderen das immer noch mit unterwegs sind mit dieser Lieder. Das ist und dass viele Menschen das Freude macht, aber es ist wenn ich selten genug, aber irgendwo höre ich dann, oh wow, das habe ich auch gesungen und so. Aber
das jetzt zur Faschingszeit vor allem wahrscheinlich wieder. Jetzt sind wir schon so weit in der Zeit, aber ich hätte noch so viele Fragen. Und wenn ich jetzt schon mal einen Weltproduzenten da habe, ja, der auch wirklich ganz, ganz viele andere Musiker groß gemacht hat, Was für einen Tipp hast du denn jetzt gerade für Künstler? Was braucht ein Musiker, ein Künstler, um dich zu überzeugen? Was macht einen guten Künstler aus?
Also da muss man jetzt leider dazu sagen, dass der Musikindustrie als solches völlig implodiert ist. Also Streaming ist einfach, schlicht einfach, da werden die Musiker ausgeräumt. Mhm. Also das ist Enteignung von geistiges Eigentum und leider politisch auch in Brüssel und massiv unterstützt diese Enteignung von Künstlern. Das ist eine Katastrophe für die jungen Leute. Ich habe nicht mich zu beklagen, weil so viel Platin und golden Alben hängen an der Wand aus der ganzen Welt. Also wenn ich mich beklagen würde, wäre ich ein unaufrichtiger Mensch. Wenn es aber darum geht, dass jetzt dann heute 25-jährige Musikerinnen und Musiker, der ein ganz großes Talent mitbringt, dann sage ich, ups. Also fängt an, ein bisschen schwierig zu sein, weil also diese Milliarden-Streaming-Zahlen, die dann zu erreichen sind dafür, dass es irgendwann gleichzieht mit damit, was wir dann damals mit dem Nummer-1-Album erwirtschaften konnten und daraus eine Karriere entstehen konnte. Also das ist ein bisschen schwierig. Und deshalb das einzige Rat, was ich da geben kann, wegen dieser Strukturen, die nicht mehr da sind, also die großen Studios, also ich betreibe noch eine, sehr erfolgreich sogar, aber das ist leider nicht mehr der Standard. Mhm. Deshalb sage ich, junge Leute, wenn ihr euch entscheidet, diesen Weg zu gehen, das ist durchaus ein beschwerlicher Weg, dann bleibt authentisch, bleibt bei euch, lasst euch nicht verbiegen, auch von den Produzenten nicht. Ich habe auch versucht, nie einen Künstler zu verbiegen. Also war auch viele junge Künstler dann versucht, das erste große Schritt zu machen. Andreas Burani haben wir 3 Jahre entwickelt zum Beispiel. Und der Neue Angels damals und so und vieles mehr. Und weil das ist schon der Königsdisziplin, wenn jemand bei dir reinspaziert ins Studio und dann sagt, okay, jetzt versuchen wir mal das aufzubauen, musikalisch und behilflich zu sein, sich selbst zu definieren. Und das ist nämlich der Kunst des Produzenten. Und nicht mein klangästhetische Vorstellung aufzustülpen, sondern aus ihm herauszuholen, den Klangästhetik, was er eigentlich vermitteln möchte mit meinen handwerklichen Fähigkeiten. Das ist eigentlich die Aufgabe. Und wenn ich da heute was sage, seid authentisch auch in dem Sinne, dass ihr versucht, nicht bedeutungslose Musik zu machen, die dann andere bedeutungslose Musik versucht zu verdrängen, sondern versucht durchaus, was im Leben für bedeutsam hält, das auch in euer Lieder Bedeutung zu geben. Und mir ist es vollkommen egal, ob jemand groß, klein, hübsch, hässlich, was auch immer ist. Authentisch muss es sein. Mhm. Und wahrhaftig, und nicht verbiegbar. Also ich bin der tiefe Überzeugung, dass große Karrieren entstehen nur durch authentische Ehrlichkeit, weil das Publikum spürt das.
Ja, 100%.
Und das ist deshalb, mich interessieren ja nur Künstler, die nicht zu verbiegen sind und denen zu helfen und meine handwerkliche Fähigkeiten anzubieten.
Ja. Leslie Mandoki, Mensch, das war so ein interessantes Gespräch. Ich dachte mir jetzt mehrmals, du solltest in die Politik gehen, du solltest unbedingt ein Buch schreiben mit deinen Lebensweisheiten, wirklich. Also du hast so einen reichen Erfahrungsschatz. Vielen, vielen Dank, dass du heute da einige Sachen geteilt hast. Ich wünsche dir ja noch ganz, ganz viele Jahrzehnte, dass du erfolgreich weiter dein Leben gestaltest. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich wünsche euch allen in diese schwermütige Zeiten, die wir alle miteinander durchqueren, dass wir alle miteinander, auch persönlich und auch als Gesellschaft, die Kraft finden, Brücken zu bauen, wieder total zusammenzukommen, gegen die Spaltung anzugehen und gegen diese schreckliche Entwicklung in der Welt. Also Pandemie war auch eine so ganz große Herausforderung. Und dieser schreckliche Krieg, dass wir das alles in uns besiegen und diese Gift, was diese Geschehnisse über unsere Seele ergießen, also uns davon zu befreien und wieder zueinander finden in der Menschlichkeit, in der Wärme, in der Achtsamkeit, die wir alle miteinander verdienen.
Danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.